Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Hallo und herzlich willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Da sind wir wieder, der Erik.
Moin. Und der Markus an anderem Ende.
Moin moin, in diesem Sinne Hallöchen an euch da draußen. Ja, Braunschweig steht vor der Türe am Wochenende, am Sonntag wieder, das nächste Sonntagsspiel. Bevor wir dazu kommen und uns mit unserem heutigen Gast recht ausführlich über seine Braunschweiger Zeit und sein Leben in Braunschweig und alles drumherum unterhalten, haben wir hier erstmal ein paar News für euch. Dann werden wir nochmal kurz und bündig das Spiel vom Wochenende gegen Hildesheim unter die Lupe nehmen. Und dann ist es soweit und wir reden mit Benjamin Kral.
So sieht's aus nämlich. Und wir haben's ja schon vom Head Coach im Interview in der letzten Episode gehört. Wir haben einen neuen Defensive-Spieler, der D-Line, Linebacker wird er so tituliert. Und zwar ist das der Amerikaner Taylor Pawlikowski. Der hat zuvor in der polnischen Liga gespielt bei den Silesia Webbys Katowice. Und ich glaube, wenn ich das verstanden habe, ist die Saison dort vorbei. Und deswegen konnte er jetzt bei uns uns mit verstärken nach unseren Verletzungsproblemen. Und er hat auf jeden Fall jetzt im ersten Spiel einen guten Einstand gezeigt. Er hat schon gespielt, hat 4 Tackle gemacht, hat auch einen halben Sack. Ich glaube, mit LeMond hat er sich den geteilt, aber ja, sei es drum. Und was auch besonders ist, das hat man ja auch besonders in der letzten Folge angesprochen bzw. bemängelt oder ist uns aufgefallen, er hat als Snapper im Special Team gespielt.
Das könnte vielleicht daran gelegen haben, dass es diesmal ein bisschen besser lief. Wer weiß, wer weiß. Dann kurzer Blick aus rüber in den Süden. Die Unicorns stehen schon als Südmeister fest, zum 13. Mal in Folge, zum 14. Mal insgesamt. Ja, herzlichen Glückwunsch da. Die haben aber auch schon 10 Spiele hinter sich gebracht mittlerweile. Also während wir hier, glaube ich, jetzt gerade unser 7. Spiel hatten, wenn ich ja, das gerade auf dem Schirm habe, sind die schon bei 10 Spielen und haben sich damit erfolgreich die Südmeisterschaft gesichert. Also wer auch immer bei uns Vierter wird im Norden, der darf nach Braunschweig. Der darf nach
Soll ich dir helfen?
Schwäbisch Hall. Mein Kopf wollte die ganze Zeit Saarland sagen, deswegen habe ich mich geweigert, weiter zu reden. Schwäbisch Hall reisen. So, da haben wir's.
Genau. Und zu guter Letzt bei dem kleinen News-Segment hier wollen wir uns bedanken beim Stefan Plötze.
Wir sagen Dankeschön, lieber Stefan.
40 Jahre tief, nee, Entschuldigung. Ja. wir haben einen sehr herzlichen, Fanpost gekriegt?
Im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben wirklich Fanpost bekommen.
Ein haptischer Brief in einem Umschlag.
Ja, wo drinne stand, wo wir selber übelst überrascht waren, dass wir 2 Losteria-Gutscheine gewonnen haben, nämlich das Tippspiel. Um das mal kurz aufzuklären. Stefan Plötze hat das Tippspiel, vom letzten Game Day gewonnen und dachte sich so, ich bin gerade nie in Dresden, ich kann die Gutscheine nicht nutzen. Gib das mal den Jungs vom Podcast. Stefan, danken für die Ehre, freuen uns, dass du so ein großer Fan bist. Und wir hoffen natürlich, dass wir dir noch viele schöne Stunden bei unserem Podcast bereiten dürfen und werden die Pizza auf jeden Fall genießen, auf mehr oder minder deinen Nacken.
Ja, vielen Dank dir.
Danke, danke. Und damit schauen wir uns doch mal das vergangene letzte Spiel jetzt an, von dem wir noch nicht die Losteria-Gutscheine verlost haben. Das war nämlich das Kiel-Spiel, um das es da wahrscheinlich ging. Das letzte Spiel am vergangenen Sonntag fand auf der Bernsdorfer Straße wieder statt. Vor 1946 Zuschauern ging es gegen die Hildesheim Invaders und am Ende stand es 45-16. Kurzer Tipp. Herzlichen Glückwunsch, Erik. Du hast unser Tippspiel gewonnen.
Was habe ich getippt? Plus 17, glaube ich.
Mit plus 17 warst du am nächsten
Stand. Knapp daneben. Plus 29 ist es ja am Ende ausgegangen. Also
am wenigsten weit weg, könnte man ja auch sagen.
Ich bin am wenigsten kacke gewesen beim Tippen.
Das ist richtig.
Aber nehme ich so mit.
Immerhin. A win is a win is a win.
So.
Und das Spiel ging auf jeden Fall unterhaltsam los, muss man ja sagen. Oder es war zumindest genau das, was viele Fans und wir auch erwartet haben. Ein offener Schlagabtausch. konnte man Hildesheim direkt im ersten Drive noch bei einem Mist-Field-Goal halten. Ich glaube, was steht hier? 56 Yards waren es. Gut, das musste halt auch erstmal machen. Konnte Dresden im Gegenzug direkt auf 7-0 stellen, dank Brock Doman, der selber in die Endzone lief und nimmt sicheren Florian Finke.
Genau, und das ist ein Punkt, wo man dann auch schon gesehen hat, ne, die Snap vom neuen Snapper, super funktioniert. Auch allgemein, ja gut, greife ich jetzt ein bisschen vor, aber das ganze Spiel haben die alle super gut funktioniert. Und ja, genau, wir konnten, also der erste Drive von Hildesheim, der war schon etwas, der war lang. Die haben sich sukzessive vorgearbeitet, so richtig zugreifen konnte man nie, aber Gott sei Dank eben trotzdem beim Field Goal gehalten. Beim Field Goal Versuch gehalten. Warum wiederhole ich jetzt eigentlich, was du gesagt hast? Ist ja auch egal.
Passiert uns öfters, habe ich gehört.
Aber ein paar Sekunden später, Flori macht den Kickoff, Hildesheim ist an der Reihe. Und ja, ein Play. Running Back Jordan Grant konnte irgendwo, hat er da eine Lücke gefunden, konnte durchbrechen und niemand konnte ihn aufhalten. 88 Yard Touchdown Run.
Ja.
Direkt in die Endzone. Das war 21 Sekunden hat das gedauert, die ganze Nummer hier.
Und es stand wieder 7-7. Also alles auf Anfang und die Dresdner Offense durfte zeigen, was sie kann. Und nachdem wir ja, oder vor allen Dingen ich immer gesagt habe, naja, die Offense, die tut sich schwer dieses Jahr, die kommen nicht in Fahrt. Dieses Mal haben sie gezeigt, dass sie es können und konnten direkt gut antworten. Nur mehr oder minder mit einem Field Goal, aber Punkte nehmen wir mit. Und Florian verwandelt sicher aus 39 Yards zum neuen Stand von 7-10.
Exakt. Und ich sage bewusst exakt, dass du nie wieder schimmst, dass ich genau sage. Da sind wir nämlich schon im zweiten Viertel. Und ja, Hildesheim konnte dann auch ihr Field Goal verwandeln und haben ziemlich zeitnah dann ausgeglichen. Sind wir bei 10-10. Aber dann Wiggy Smalling fängt einen Pass von Brock. Das war 9 Yards, das war ein kurzer Pass. Da haben wir uns gut übers Feld gearbeitet. Und ja, Florian, wie immer gut, Fußballgott. Steht 17-10.
Jetzt hat dann auch unsere Defense besseren Zugriff gefunden, oder was ist besseren Zugriff gefunden? Man war auf jeden Fall dran und konnte Hildesheim dann stoppen, zumal am Anfang ja eben benannter Running Back Jordan Grant dort immer wieder für Probleme gesorgt hat, sah es dann deutlich besser aus und man konnte Hildesheim zu einem Punt zwingen und selber in der Offense aber kräftig nachlegen. Da ging es dann ordentlich hoch her und man zog durch einen Pass auf Jordi Torrididia, der sich wieder mal zum Number One Receiver rausgestellt hat dieses Mal, mit einem guten 12-Punkte-Vorsprung davon auf 10-24.
Das ist richtig. Dann hat man, das war dann schon Halbzeit und ich glaube, wir hatten noch mal kurz vor der Halbzeit die Chance zu punkten, oder?
Ja, das sah an sich ganz gut aus, aber am Ende ist uns die Zeit ausgegangen. Brock hat beim letzten Passversuch meiner Meinung nach ein bisschen lange den Ball festgehalten, hätte vielleicht 2-3 Sekunden eher werfen müssen oder vielleicht zumindest 2 eher werfen. Dann hätte man noch ein Field Goal mitnehmen können. Sei es drum, am Ende nicht spielentscheidend, hätte aber in der Summe vielleicht ein bisschen schöner ausgesehen.
Jo, damit sind wir dann erstmal in die Halbzeit gegangen und keine 2 Minuten hat der nächste Drive unsere Offense. Wir sind mit der Offense aufs Feld gekommen.
Man muss ja vor allen Dingen dazu sagen, Hildesheim hat es direkt nach dem Kickoff zur zweiten Halbzeit erstmal mit dem Onside-Kick probiert.
Ja, stimmt. Weil ich hatte mich auch gerade gewundert, warum 7 Plays und 37 Yard dieser Spielzug oder ne, diese Offense von uns da jetzt nur war. Weil wir waren schon ziemlich nah dran. Der Onside-Kick ist halt fehlgeschlagen und in unseren Händen gelandet. Und deswegen hat man dann natürlich nie viel Feld vor uns. Und Nico Bauer konnte mit einem 1-Yard-Run das ins Haus tragen. Kick von Flori gut, wie immer. 10-31. Und so ging es eigentlich dann auch weiter.
Ja, bevor wir vor allen Dingen weitergehen, will ich jetzt mal hier kurz einstreuen. Mit diesem Onside-Kick hat man ja auch gesehen, dass Hildesheim eine sehr, wie nenne ich das mal, variable Offense spielt. Sehr, sehr viele Trick-Plays immer mal wieder reinbringt. Eigenartige Aufstellung hat, eben, dass da auf einmal 2, 3 oder sogar 4 mögliche Spiele hinter der Offense-Line stehen, wo irgendwie 2 Quarterbacks mit drin gemischt sind. Das ist das, was eben auch der Head Coach im letzten Interview sagte, dass es schwer macht, zu wissen, was kommt bei Hildesheim.
Ja, ganz genau. Das die haben eine ultra versatile Offensive und haben echt immer mit irgendwelchen wilden Sachen da unsere Defense ja auch zum Teil ein bisschen verwirrt. Da kam halt, wie du sagtest, da standen mal zwei Quarterbacks auf dem Platz. Da passte der Hughes auf den zweiten Quarterback, der dann versucht hatte, also der hätte dann halt ein tiefes Ding werfen können, weil das hast du ja dann auch eher nie so auf dem Schirm. Aber da hatte unsere Defense aufgepasst und konnte den tackeln. Ich glaube, dass das auch irgendwie als Sack gezählt wurde, aber ich glaube, oder zumindest
hat ja, das ich glaube gesagt,
aber das dürfte so ja dann keiner sein, ne?
Ja, nee, ist eigentlich kein Sack in dem Sinne, kein Quarterback-Sack in dem Sinne.
Genau, oder dann wurde auch öfter mal irgendwie ein querlaufender Running Back, der den Ball so nach hinten zugeschaffelt und so. Also da war viel Bewegung in der Offense. Also du wusstest jedes Mal nie, was kommt.
Immer auch unterschiedlich, ne? Dann war Nelson Hughes mal ein paar Plays draußen, dann war der Backup-Quarterback mehr oder minder drin. Jordan Grant hat auch nie nur als Nummer 1 Running Back war da, also war auch noch der andere, Rashawn Mills, war dann noch mit auf dem Feld unterwegs. Also wirklich sehr, sehr viele Gesichter, die Offense da zeigte. Ich kann mich auch erinnern, das war relativ früh im Spiel, wo der Nelson Hughes eben den Snap so rausschiftet zu seinem Running Back und der Running Back dann auf einmal den Pass wirft auf Hughes, der relativ frei war, aber dann trotzdem noch gestoppt wurde. Also alles in allem sehr viel verschiedene Offense-Gesichter, die man gesehen hat. Um jetzt mal zurückzukommen, nach unserem 10-31 Touchdown war Hildesheim natürlich dann auch ein bisschen unter Druck und musste eben ja früh schon in der zweiten Halbzeit Risiko gehen. Hat dann mit einer an sich guten Feldposition, wo man hätte prinzipiell auch ein Field Goal nehmen können an der Dresdner 16, das Ganze probiert, einen vierten Versuch auszuspielen, hat halt leider dann nie gereicht, leider im Sinne für Hildesheim, aber somit konnte Dresden dann einen langen Drive starten, insgesamt über 4 Minuten lang, so rum ist richtig. Und ja, erzähl uns doch mal was zu dem Drive, Erik.
Ja, ein Yard Run in die Endzone. Ich glaube, wir müssen es gar nicht so kompliziert machen und das jetzt komplett auseinanderdröseln. Nico Burrow bringt das Ding da rein. Und das war es aber noch nicht für das Viertel. Quasi kurz vor Ende des Viertels hatten wir einen schönen 25-Yard-Pass in die Ecke der Endzone von Brock auf Ricky Smalling, der auch ein gutes Spiel hatte.
Man ist ja nur dorthin gekommen, weil Nelson Hughes vorher bei einem Sack den Ball gefumbelt hat.
Das ist richtig. Das ist auch Brock immer passiert. Ich weiß jetzt aber nie, an welcher Stelle des Spiels das war. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Also beide Quarterbacks haben auf jeden Fall einmal den Ball gefumbelt und auch verloren. Und ich weiß, dass Lamont bei uns den Fumble forciert hatte.
Richtig. Und Eric
und Hauschi hat sich drauf geschmissen.
Ne? Hauschi hat nur recovered, genau. Ja, und wie du sagst, ne, hatte man nur noch 25 Yard und da ging ein schöner Pass direkt in die Arme von Ricky Smalling in die Endzone.
Da dachten auch unsere Kommentatoren im Livestream schon, dass der im Aus war, weil der wirklich punktgenau auf die Ecke landete, aber Ricky sich eben körperkontrollemäßig da im Griff hatte, dass die Beine noch im Feld waren und er sich einfach mal lang gemacht hat und wie eine Bahnschranke dann umgefallen ist.
Richtig, so sieht's aus. Und was gibt es zum vierten Viertel zu sagen? Man hatte natürlich dann einen recht formidablen Vorsprung und dementsprechend ist man es auch vielleicht ein bisschen ruhiger angegangen. Hildesheim konnte nochmal verkürzen und mit einem 6-Yard-Touchdown-Lauf hat dann, ich glaube, haben sie dann eine Two-Point gespielt irgendwie?
Die haben auf jeden Fall mal eine Two-Point probiert.
Genau, ne, und da, ja, das ist ja, ich sehe es hier gerade, genau, dann haben die Two-Point schon probiert. Damit stand es dann 10-45, da sind wir ja dann auch schon bei unserem Endergebnis angekommen, weil ganz so viel, genau danach war dann der Fumble übrigens von Brock, im nächsten Play von uns. Ganz so viel war dann nicht mehr passiert auf beiden Seiten.
Es gab ja, ich habe auf jeden Fall noch eine Szene im Kopf, wo Devonny Weed das Targeting bekommen hat.
Ja, unangenehm.
Unangenehm. Also ich hatte es gesehen, der Ball kam zu dem Hildesheimer Receiver und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er die Hände dran hatte. Also eigentlich spielt das auch keine Rolle. Devonny hat den komplett abgeräumt und hat ihn halt auch echt unglücklich getroffen. Irgendwie, ich glaube, so ein bisschen oben am über der Brust irgendwie und ist dann noch so ein bisschen mit der Schulter, weiß ich nicht, vielleicht unten an den Helm gekommen oder so. keine Ahnung, hat es auf jeden Fall richtig weggelegt und er hat dann auch erstmal gelegen, der Spieler, und ja, wurde vielleicht auch ein bisschen zu viel gefeiert von der Defense vielleicht.
Ja, also das, ich hatte es ziemlich gut auf der Kamera gesehen. Devoni ist halt schon hart auf seiner Brust eingeschlagen und ist dann so halb an ihm hochgerutscht und mit seinem Helm unter den gegnerischen Helm. Und wenn du das natürlich mit vollem Schwung kassierst, der Gegner aus Hildesheim, der hat dort auf jeden Fall gut Sterne gesehen. Hat man auch gemerkt, der wollte kurz danach aufstehen und die Beine waren einfach nur Pudding. Sein Mitspieler hat ihn dann gehalten und hat gesagt, du setzt dich jetzt hier hin, Junge, du bleibst hier sitzen. Und unser Defense-Spieler, also vor allen Dingen Devoni, hat es halt einfach nie mitbekommen, dass er ihm dort so aus dem Leben geschossen hat. Zu sehr gefeiert. Da gab es auch, ne, die Trainer haben es schon ein bisschen aufgeregt. Das war ein bisschen, war aber auch schnell wieder ruhig. Devoni hat jetzt davon, dass er erstmal ein Spiel zugucken darf, ärgerlicherweise.
Ja, genau, der wird dann nächstes Spiel fehlen.
Richtig.
Also, es war auf jeden Fall erstmal ein bisschen Verwirrung, weil auch keine Flagge kam. Die kam halt deutlich später. Also, die Schiedsrichter haben sich halt dann beraten und lange beraten und dann haben sich doch dafür entschieden, ein Targeting zu geben. Ist für meinen Begriff auch in Ordnung so.
Ja, wenn man sich die Bilder danach nochmal anguckt, kann man das schon durchaus nachvollziehen.
Ja. Jo, was können wir zusammenfassen? Also die Offense hat ja mal herrlich funktioniert. Die kommt in Schwung jetzt hier in der zweiten Halbzeit, also in der zweiten Saisonhälfte. Und auch die Defense hat gegen diese versatile, verwirrende Offense der Hildesheimer echt gut mithalten können.
Das ist komplett richtig. Ich fand es dann auch schön, dass man halt gerade bei einem Spiel, wo wir wahrscheinlich ziemlich viele erwartet haben, dass es sehr knapp wird und eine Offense-Schlacht werden wird, doch so deutlich dominant gezeigt hat, dass man eben nie nur defensiv den Ball behaupten kann, sondern eben wirklich auch unsere Offense nachher schön Punkte gemacht hat und dann eben ein komfortables Polster am Ende hatte, dass man auch eben nochmal wieder ein paar Backups drauf bringen konnte, dass es auch mal, wenn es wieder nur Handoffs waren, mal wieder Game Time für Marvin gab, für Arne Stefan, unseren dritten oder vierten Running Back, Entschuldigung, ich bin mir gerade nicht sicher, wo er da aufgelistet ist. Alles in allem.
Ich kann euch mal noch ein paar Zahlen um die Ohren schmeißen. Also
schmeiße.
Die so ein bisschen herausstechen für mich zumindest. Also zum Beispiel die Third Down Efficiency. Da hat Hildesheim 1 von 7 drittes Down vollenden können, um weiterzuspielen. Und bei uns waren es 8 von 12. Das ist ziemlich geil, 67% dazu komplettieren. Wir haben auch 2 von 2 vierte Versuche erfolgreich gemacht. Und was ich wegen unserer Offense, 89 Passing Yards, Netto Passing Yards, haben die Hildesheimer nur hingekriegt. Bei uns waren es fast 400. Ja. Aber mit dem Laufspiel schien unsere Defense ein bisschen ein Problem zu haben. Wir haben ja auch vorher angesprochen, dass die echt einen guten Running Back haben und auch scheinbar, wie es in dem Spiel dann wirkte, 2 gute Running Backs eigentlich. 138 Rushing Yards haben die Hildesheimer gemacht. Gut, wenn man jetzt bedenkt, dass der eine Touchdown halt einfach 88 Yard waren, dann bleiben auch bloß noch 50 übrig. Ne?
Das ist korrekt. Da hat er einmal eine gute Lücke gefunden. Die hat er natürlich brutal ausgenutzt. Dann sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Also ne, da war vor allen Dingen, wenn man die Kickoff-Returns gesehen hat, da waren sie sehr oft eben von links nach rechts unterwegs, anstatt Downfield. Das war so ein bisschen auch eben das Ding, hinter der Line sind die sehr viel hin und her gerannt und haben da irgendwelche Sachen probiert, um erstmal eine Lücke zu finden. Also ich glaube, die Defense Line war da schon echt zur Stelle und hat denen das Leben schwer gemacht und dann eben auch so die Wege nach vorn zugemacht.
Ja, zum Beispiel auch mit 3-6 auf der Dresdner Seite und selber haben wir auch 2 kassiert. Das ist auch nicht so schön, aber ja, also ich weiß nicht, alles in allem war das ein ziemlich geiles Spiel. Ich habe das wirkte am Anfang überhaupt nie so, dass das so deutlich das Ergebnis, also das Spiel allgemein wirkte nie so deutlich, wie das Ergebnis dann am Ende doch war.
Ach, also zwischendurch hatte ich schon das Gefühl auf jeden Fall, dass man in der Offense deutlich dominanter ist als die letzten Spiele. Ja gut,
dann im dritten Viertel, da haben wir dann abgerissen, ne? Mit 3 Touchdowns.
Wollen wir noch einen MVP küren?
Ja.
Sollten wir.
Das sollten wir. Oh, habe ich jetzt hier Statistiken am Start? Warte mal. Ich fand. Wen hatte ich denn letzte Woche? Weißt du das noch? Ist am Ende auch egal. Ich habe ein Auge auf Jody Torredidia geworfen. der ein ziemlich geiles Spiel hatte mit 185 gefangenen Yards und das längste war 57 Yards. Also es war gut Yard after Catch. So in die Richtung vielleicht?
Wenn du das gern tun möchtest,
ja, ich auf jeden Fall bei Jordi. Aber wen hast denn du da noch so auf der Agenda?
Ich bin auch in unserer Offense unterwegs und nehme den Nummer 2 Top-Receiver, Ricky Smalling, weil er einfach 149 Yards, 2 Touchdowns, also das ist auch, und wie du es ja vor uns erwähnt hast, eben dort so tiptoe-mäßig in der Ecke vom in der letzten Ecke vom Feld den Touchdown zu fangen. Noch ein paar andere Sachen, die er sehr, sehr schön wieder gemacht hat, sich behauptet hat gegen seine Gegenspieler, also der hat es auf jeden Fall verdient. Und ja, wie du schon erwähnt hattest, Jordi hat man nach dem Spiel noch im Feldinterview und warum es für ihn im Spiel nochmal einen extra Push gab und vor allen Dingen, ja, warum es für ihn ein ganz besonderes Spiel war, das wird er da hören. Und wir haben uns auch noch mit unserem O-Liner Philipp Most unterhalten. Der hat uns verraten, wie es die O-Line schafft, vor allen Dingen die neuen Spieler so schnell einzubinden in das Spiel.
Okay, now we have here our wide receiver, Jordi Torrededia. You had a great game today, great win. You have a great start to the second season half. What was your summer break?
So actually, Brock and Ethan, the quarterback and the tight end, they came to Barcelona, visit me. We spent a lot of time together. We had a lot of conversations, and I think we built a really good relationship. And I think you can see that in the field.
Nice. Yeah, you're right. Team chemistry is really important. We have a lot of new players after the summer break. How are they implementing in the team?
I think really good because especially our team, I don't know all the teams, but they're really good welcoming, and we make sure that that they feel like they're home. And for example, Pedro and Bab, they're our new roomies with Brock, Ethan, and Ricky, and we spend time together, dinners together, to create this team bond.
Okay, nice. I saw you brought a friend from Spain, former teammate.
Yeah, that's Michael Sam. That's my boy. That was an ex NFL player. He's a superstar.
Oh, great!
And yeah, we met at Barcelona. He was coaching there, and then he played with the Barcelona Dragons. So that's how we met, and we built a good friendship. And now he came to visit me.
Was it an extra push for you today?
Of course, having my boy here, it was amazing. Especially cheering up for not only for me, for all the guys. It was amazing. Yes.
Nice. Okay. Thanks, Jordi. That's it. Keep up the good work, and let's get this trophy this year.
Of course, let's get the ring. Appreciate it.
Und jetzt haben wir hier noch mal wieder Philipp Most bei uns zu Gast. Da du ja so selten in irgendwelchen Podcasts bist, bist du mal wieder bei uns. Erstmal Congratulations zum Spiel. Ja, das immer wieder mit Englisch. Schönes Ding und überraschend deutlich für alle Seiten, muss man sagen. Wie ist es so jetzt immer wieder für euch in der O-Line? Immer wieder neue Spieler. Wie bindet ihr die am besten ein?
Also erstmal sehr, sehr starke Mannschaftsleistung heute. Wie binden wir die neuen Spieler ein? Also mit Essen, mit deutschen Wörtern, die sie lernen müssen und mit viel Liebe.
Und Jägermeister vermute ich mal.
Ja, wobei das ist eher so ein D-Line-Ding.
Ja, dann die. Und jetzt in der Rückrunde gegen Kiel und auch heute, das Laufspiel ist deutlich besser in Fahrt gekommen. Habt ihr da irgendwie speziell nochmal trainiert in der Sommerpause, auch mit Nico zusammen?
Ja, also wir haben im Training einfach den Fokus auf Run-Plays mehr gelegt und ein paar Sachen, die wir halt falsch gemacht haben, jetzt ein bisschen geändert. Und jetzt funktioniert es ganz gut.
Jetzt Hildesheim ist vielleicht das Spiel um Platz 2 gewesen, aber nächste Woche kommt Braunschweig, auch ein starker Gegner, die sich jetzt deutlich gebessert haben als im Hinspiel. Was erwartest du jetzt im Rückspiel gegen Braunschweig?
Also es wird auf alle Fälle ein sehr, sehr spannendes Spiel, ein Schlagabtausch. In Braunschweig ist es sowieso immer noch deutlich schwerer als zu Hause. Braunschweig ist immer ein krasser, starker Gegner. Also ich hoffe, wir werden dann am Ende den längeren Atem haben.
Das hoffen wir auch und dann wünschen wir euch viel Erfolg in Braunschweig.
Gracias.
Ja, das waren da jetzt nochmal ein paar schöne Eindrücke von den Spielern selbst nach dem Spiel. Wir konnten uns da ein paar schnappen. Ein paar haben sich schon ob des Regens in die Dusche verzogen.
Da wollte man nicht stören, obwohl wir eine Einladung gekriegt haben tatsächlich.
Ja, das stimmt, aber wir müssen noch an Unterwasser-Tone-Equipment arbeiten. Da hatten wir uns nie reingetraut. Ja, aber ich würde sagen, es ist Zeit. Die Folge wird schon wieder lang genug, wie ich merke. Dass wir jetzt einfach mal zu unserem Interview gehen. Wir werden jetzt mit Benjamin Kral, ein Defensive Back aus Braunschweig, der dort auch schon immer ist, Ja, der wird uns über seine Football-Journey in Braunschweig erzählen und mit ihm werden wir auch gleich so ein bisschen diese Review auf das Braunschweig-Spiel machen. Also der komplette Rest des Podcasts ist mit Benjamin.
Heute hier bei uns, wie gerade schon angekündigt, mal wieder jemand aus der anderen Bubble, und zwar aus der Braunschweiger Bubble, aber aus der großen Football-Bubble. Und zwar unser Gast ist heute Benjamin Kral. Hallo Benjamin.
Hallo, das freut mich wahnsinnig und ich bedanke mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
Ja, danke, dass du hier bist und uns mal den Blick von unserem kommenden Gegner quasi ein bisschen mitbringst. Und ja, aber als allererstes, wie machen wir mit allen Gästen so? Ihr stellt dich einfach erstmal vor, damit die Leute, die dich noch nicht kennen, ja, wissen, wen wir hier vor uns haben.
Okay, mein Name ist Benjamin Kral, ich bin Nummer 15 der New Yorker Lions, ich spiele Cornerback und das seit 17 Jahren in der Bundesliga. Tatsächlich, also ich kenne Dresden in- und auswendig, ich habe schon sehr, sehr viele Spiele gegen euch abgehalten und ich freue mich natürlich auch auf Sonntag, wahnsinnig. Was gibt's vielleicht noch zu erzählen? Ich glaube, aktiv bin ich einer der längsten spielenden Footballspieler überhaupt in Deutschland. Ich habe mit 6 oder 7 Jahren angefangen mit Flag Football in Braunschweig. Bin über Flag Football zur Jugend. Da habe ich auch schon viele Auswahl gegen eure Dresdner Jugend gespielt und dann zur ersten Herren gewandert. Also das ist so das alles, so das Wichtigste. Ein bisschen Nationalmannschaftserfahrung habe ich auch gesammelt. Hat mich auch sehr gefreut. Jan Hilgenfeld, guter Freund, mit ihm auch dann in der Nationalmannschaft sogar auf dem Zimmer zwischenzeitlich gewesen. Wirklich, also Football ist Familie und da kennt sich jeder.
In den Jahren, die du da hinter dir oder mittlerweile hinter dir gebracht hast, ist auf jeden Fall auch einiges zusammengekommen. Also zusammengefasst kann man ja fast sagen, du konntest laufen, bist über den Football gestolpert und hast ihn nicht mehr losgelassen, so ungefähr.
Das ist korrekt, tatsächlich, ja. Ja, und immer Lions Football, das ist auch noch verrückt, also nie wirklich ein anderes Team gewählt.
Das ist krass, auf jeden Fall. Ja, in 174 Spielen mittlerweile, neben den ganzen, sagen wir mal, fast unwichtigen Stats, ist ja eine Statline, die besonders rausbricht. Der All-Time-Record bei den Pass-Breakups liegt momentan bei dir rum mit 85 Pass-Breakups, ist das richtig?
Das stimmt aktuell. Ich weiß nicht ganz, wie das immer zusammengezählt wurde. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal drüber diskutiert, wie die Statistik manchmal wird sie auch vielleicht gewürfeln, wollte ich eben gerade sagen. Aber tatsächlich hatte ich das Glück, viele gute Jahre zu haben, wo ich echt sehr, sehr erfolgreich war. Fangen kann ich nicht. Deswegen bin ich auch ein DB. Ich habe es hauptsächlich abgeklatscht.
So. Aber mit den muss ich kurz eingrätschen, mit den Stats hast du recht. Da hat jetzt unser Defensive Lineman, Lamont McDougall, hat bei Instagram die German Football League verlinkt, weil bei ihm ein Sack und ein Forced Fumble gefehlt hatte vom letzten Spiel.
Ja, ich hatte das tatsächlich auch mal, ich war immer oben und hat man auch schon mal mitbekommen. Dann haben wohl nach der Saison einige Videos eingereicht und auf einmal warst du wieder fast überholt worden. So, finde ich auch ganz lustig. So danach nochmal so, ey, aber gib mir den einen noch. Am Ende des Tages ist es egal. Ich hatte ja auch Glück, dass ich sehr, sehr lange bis jetzt spielen konnte. Ich klopf mal kurz. Und auch halbwegs gesund geblieben bin.
Ja, halbwegs gesund, du sprichst an, du hast ja uns schon mal ein paar deiner Daten rübergegeben. Da steht drin, 2017 eine schwere Knieverletzung. Und ja. 2019 hast du dann dein Comeback gegeben. Wie ist es so, ne, bei so einer Knieverletzung und die Zeit, die man dann schon im Football-Oberhaus verbracht hat, war das für dich von Anfang an so selbstverständlich, ich kämpfe mich zurück aufs Feld oder hast du dann auch schon tatsächlich mal ans Retirement gedacht?
Tatsächlich habe ich da ans Retirement gedacht. Also es war mental eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit. Also ich war, glaube ich, fast 8 Monate bettlägerig. Ich hatte nach der OP einen Nervenschaden und die Ärzte haben gesagt, ich kann nie wieder laufen richtig. Und ich hatte viele Leute, Gott sei Dank, auch im Team, die mich supportet haben und sogar meine Lebensgefährtin damals ist wirklich morgens um 5 mit mir auf den Sportplatz gegangen, damit ich vor der Arbeit noch ein bisschen laufe mit ihr und das übe. Und das war wirklich ein Zurückkämpfen. Also als Beispiel, ich war 2018, ich habe es versucht, wieder aufs Feld zu kommen. Ich wollte abstoppen, aber ich musste nochmal 20 Meter weiter auslaufen. Es ging nichts. Also ich hatte, mein Bein war auch taub zwischenzeitlich. Die ganze Innenseite, Wade, Oberschenkel. Das war ein sehr, sehr harter Kampf. Bin froh, dass ich den gewonnen habe. Und ich glaube, es hat mich, Football ist ein super mentaler Sport. Also jeder, der denkt, es ist nur körperlich, ist absolut falsch. Es hat mich mental viel, viel stärker gemacht. und mich dann tatsächlich auch zum besseren Spieler gemacht, weil ich habe mich auch mit so kleineren Sachen beschäftigt, wie Körperwahrnehmung, habe dann tatsächlich sogar meinen Pilates-Trainer gemacht und das hat mir viel geholfen, ein besserer Footballer zu werden. Dazu muss man auch sagen, ich war in der Zeit nie vom Team weg oder so. Ich war Schreiberling oben in der Box mit einer Knieschiene oder mit einem Kühlpaket und habe mir das Spiel auch von außen angeguckt und habe versucht, zumindest diese Mental Reps zu nehmen. Also wieder die Bewegung auch im Kopf durchzugehen und das hat mir geholfen, wieder zurückzukommen.
Okay, krass, ja. Also wirklich, wenn du das so ja dramatisch sozusagen beschreibst, dass das so eine schwere Verletzung ist, ist ja schon fast leichtsinnig, dass du irgendwie dann doch noch wieder zurückgekommen bist, aber es ist ja jetzt 7 Jahre her und es scheint sich gelohnt zu haben, ne?
Ja, total. Also ich muss auch sagen, dazu, ich glaube, jeder kann sich in meine Lage versetzen, der vorher, sage ich jetzt mal, Leistungssportler war und von einem Tag auf den anderen wird dir das alles genommen. Also du kriegst nichts mehr hin, also so. Ich sag jetzt mal, in die Badewanne oder in die Dusche steigen, da hast du schon Angst und selbst Einkäufe erledigen. Also ich war 24/7 mit dem Rucksack unterwegs und Krücken. War eine sehr, sehr schwere Zeit. Aber das muss man ja auch sagen, das ist beim Football in Deutschland ganz, ganz besonders. Ich finde, dieser Zusammenhalt und dieses Familiengefühl, das hat mir mal so viel gegeben, dass ich unbedingt zurückkommen wollte. Das ist auch unter den Teams, egal zu welchem Team ich gehe. Jetzt sind es meistens Trainer, nicht mehr Spieler, weil ich schon so alt bin. Aber man begrüßt sich, als ob es gestern gewesen wäre. Also es ist wirklich so viel Liebe in dem Sport drin. Und ich habe damals auch so viele Zusprüche bekommen, dass ich gar nicht aufgeben wollte. Also das stand außer Frage.
Und die Psyche spielt da auf jeden Fall eine große Rolle, gerade in so einer Situation. Und wir hatten bei uns ja auch schon mal Melanie Reiser zu Gast, eine Sportpsychologin. Mhm. Habt ihr in Braunschweig auch sowas? Arbeitet ihr mit solchen Leuten zusammen?
Wir hatten das tatsächlich damals mal. Joe Übermuth, auch ein guter Freund von mir, der mental Leute betreut hat. Ich hatte ja letztes Jahr, habe ich schon angedeutet, eine Mental Health Initiative. Ich mache auch viele Gespräche, wenn ich merke, dass es Spielern zu viel wird. Weil man muss ja auch überlegen, wir sind ja Alltagssportler irgendwie. Die meisten von uns haben ein realistisches Leben. Ich arbeite oft 60 Stunden die Woche, muss noch nebenbei, versuche ich mindestens 4 Einheiten im Fitnessstudio zu machen, plus die 3 Trainingseinheiten etc. Es ist sehr, sehr viel Belastung und für viele Leute ist das auch ein enormer mentaler Druck. Und da einfach mal drüber zu reden und auch diesen Respekt Respekt den Leuten zu verleihen, was sie da eigentlich leisten, ist ja wirklich extrem. Also wenn ich mit meinen Imports manchmal rede und die sagen so, die wissen nicht, was sie am Tag machen sollen, und dann hast du den, sag ich jetzt mal, den kleinen Spieler, der am besten noch Handwerker ist und 10 Stunden auf den Knien gebuckelt hat und danach sich zum Training schleift, da habe ich super, super viel Respekt vor. Also das ist ganz, ganz extrem, was diese Leute leisten, weil es wirklich schon auf hohem Niveau ist. Also die GFL ist kein Spaß, also muss man ja auch sagen.
Ja, da hast du absolut recht. Das hören wir auch ganz öfters schon, wenn wir eben mal Importspieler hier im Interview hatten oder so. Die sind immer schwer beeindruckt. Die kommen hierher, spielen nur Football und haben ansonsten ein bisschen Freizeit oder nutzen die halt eben fürs Fitnessstudio und die sind dann mal recht beeindruckt, dass die Homegrown-Spieler dann eben noch nebenbei arbeiten gehen müssen. Und ja, wie du sagst, es ist halt Leistungssport, der irgendwie in den Alltag eingebunden ist, weil davon leben kann nun mal keiner in der GFL.
Das ist vollkommen korrekt, das sehe ich auch so. Das ist so ein schöner Obolus, den manche Spieler das Glück haben zu bekommen. Aber ich sag's auch ehrlich, das, was ich da bekomme, das stecke ich auch wieder in meinen Körper, um überhaupt Football spielen zu können. So, das ist halt einfach so. Das ist auch eine harte Investition. Und wir wissen auch selber, es kann auch mit dem Arbeitgeber schwer sein, Verletzungen sind auch an der Tagesordnung im Football. Du weißt nie. Also ich hab's auch immer gesagt, ich spiele auch wirklich so, als ob es mein letztes Spiel sein könnte. Das klingt jetzt hart, aber das kann wirklich so sein. Habe ich schon bei genug Leuten mitbekommen. Also.
Ja klar, musst du einen verständnisvollen Arbeitgeber haben, wenn du dann wie bei dir auf einmal mehrere Monate raus bist, weil du Sport gemacht hast. Da kann es auch schon zu Problemen führen, auf jeden Fall. Du hattest es ja gerade schon gesagt, du hast so eine Organisation gehabt letztes Jahr und auch wahrscheinlich dieses Jahr noch, die sich so um Mental Health kümmert. Erzähl uns ruhig mal ein bisschen was darüber. Ist es auch daraus gewachsen, aus deiner Verletzung, aus deinen eigenen Erfahrungen?
Genau, also es ist tatsächlich, lag mir daran viel. Ich hatte, und da mache ich keinen Hehl drum, Als ich damals in der Nationalmannschaft gespielt habe, 2015, da war ich nebenbei dualer Student, hatte noch einen normalen Job, hatte einen Zweitjob, um mich zu finanzieren und habe auch noch Lions Football gespielt. Und der Leistungsdruck der Universität plus den sportlichen Leistungsdruck, den man ja auch verspürt, war einfach so viel, dass es mich tatsächlich in ein Loch gerissen hat. Rede ich ganz, ganz offen drüber. Das ist keine Schwäche, die ist heutzutage irgendwie für viele ein Tabuthema, fand ich aber nie so. Und ich habe mich dann letztes Jahr dafür entschieden, dass ich eine Saison komplett einer Wohltätigkeitsstiftung widme. Und ich habe dann selber recherchiert in der Offseason und habe mich für die Mental Health Initiative München entschieden, die wirklich alle ehrenamtlich arbeiten und deren Ziel ist, Schulbetreuer auszubilden. Die haben jetzt sogar den einzigen Betreuer, der Betreuer ausbilden dürfen in ganz Europa. Da musste immer ein Typ aus Amerika für rüber fliegen, um das zu machen. Und die machen sehr, sehr viel und tolle Aufklärungsarbeit. Und die habe ich dann kontaktiert und habe gesagt, erstens, ich möchte einen Teil von meinem Privatvermögen spenden. Daran liegt mir sehr, sehr viel. Aber ich möchte den Kindern, die Angst haben, über dieses Thema zu reden, einfach meine Wertschätzung zeigen, dass es nicht schlimm ist, darüber zu reden. Weil wir müssen uns vorstellen, ich glaube noch, das junge Mädchen, was 15 Jahre ist und Probleme hat, geht vielleicht noch eher zu der Familie als der Junge, der gerne stark sein will. Und um mal ehrlich zu sein, die Suizidrate bei Jugendlichen ist um mehr als 400% gestiegen, vielerorts, nach Corona. Nur noch über soziale Medien vernetzt. Soziale Medien machen da auch viel zu. Zu dem Thema habe ich dieses Jahr auch ein Schulprogramm an einer Schule hier in der Region, wo ich mich dafür einsetze. Ich habe selber auch danach komplett soziale Medien gelöscht und von mir gewiesen, weil es wirklich sehr, sehr oberflächlich ist und Leute oft darauf reduziert werden. Ja. Und wir haben es geschafft, mit dieser Organisation viele bekannte Sponsoren, einige darf ich auch gar nicht nennen, zu bekommen und zu generieren, aber auch vor allem Aufmerksamkeit auf das Thema. Und ich fand besonders dieser starke Zusammenhalt im Football in Deutschland, aber auch diese starke Sportart, dass da dann Leute offen über das Thema reden. Also es gibt einige Videos auf unserer Seite, auch bei der Mental Health Initiative gibt es einige Videos. Darüber offen zu reden, ist wirklich weltbewegend. Und da sind auch viele Kooperationen durch entstanden. Also zum Beispiel das Münchner Jungteam arbeitet ganz, ganz eng mit der Mental Health Initiative zusammen. Und ich empfehle das auch jedem, sich anzugucken. Ich habe zum Beispiel auch in der Offseason ein Mario Kart Turnier gemacht mit den ganzen Spielern und habe gesagt, pass auf, ich habe Essen für alle ausgegeben und habe gesagt, pass auf, jeder gibt mir einen Fünfer, aber ihr gebt mir das nicht in der Form. Ihr beschäftigt euch mal mit dem Thema Spenden. Ihr geht auf die Seite, gebt eine Spende ab. Ihr beschäftigt euch damit. Ihr kriegt das Geld ja auch wieder anteilig, sage ich jetzt mal, zurück. Aber auch dieses Gefühl, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, wenn man schon auf die Seite geht, ist ganz, ganz toll. Also es ist ganz, ganz toll. Ich habe da ganz, ganz viel Liebe bekommen. Ich habe damals in den sozialen Medien sehr, sehr viele Zusprüche bekommen und sogar Spieler aus anderen Mannschaften oder aus meiner eigenen Mannschaft sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Benny, mir geht's nicht gut. Wollen wir nicht einfach mal eine Runde spazieren gehen? Weil es genau dieses Thema ist, man muss sich auch überlegen, auch wir Sportler sind die ganze Zeit unterwegs, wir haben zum Teil gar keine Bindung, so wie, sage ich jetzt mal, der Junge, der 20 Stunden Freizeit in der Woche hat oder 30 Stunden und sich mit anderen Leuten trifft und kommuniziert, es ist ja die ganze Zeit Druck, Druck, Druck und das kann sich aufbauen und dann entladen. Genau. Und deswegen war das eine Herzensangelegenheit. Ich habe gesagt, ich glaube, es war halt vor der letzten Saison, ich habe gesagt, ich komme nur zurück, wenn ich für eine wohltätige Organisation spielen kann, die ich mir selber aussuche. Und dann hat New Yorker gesagt, ja, hat mich natürlich auch wahnsinnig unterstützt. Wir haben eigene Hoodies gedruckt, etc. Habe gesagt, ich komme halt nur zurück, wenn ich eine Wohltätigkeitsorganisation meiner Wahl unterstützen kann. Die haben gesagt, ja, bitte, wir wollen dich erstens zurück. Zweitens finden wir das Thema cool. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Und es hat mir sehr, sehr, sehr viel bedeutet.
Das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Und nicht nur das selber zu machen, den Schritt zu gehen, sich mit eben solchen Wohltätigkeitsgeschichten zu beschäftigen, sondern eben, wie du sagst, die Football-Familie mitzunehmen und eben anderen noch die Augen zu öffnen. Und ja, das scheint ja dann auch zu fruchten, wenn du sagst, dann kamen auch Spieler auf dich zu. Und
ja, du musst es auch mal so überlegen. Wir sind wirklich alle eng vernetzt. Also wir haben dann gleich auch in München ein Charity-Spiel gemacht, ein Charity-Spiel in Braunschweig. Und Ein weiterer wichtiger Aspekt ist ja immer bei der Thematik, man muss ja erstmal anfangen, sich damit auszutauschen, sich zu unterhalten. Und Football ist dafür super. Und ich meine jetzt auch mal ehrlich, wir als Sportler, auch wenn wir das, sage ich jetzt mal, so Alltagssportler sind, die das nebenbei machen, haben ja trotzdem eine Vorbildfunktion. Also ich finde es immer noch total verrückt, wenn ich ein Autogramm geben muss oder so. Das ist ein awkward feeling im Stadion. Oder irgendeiner hat zu mir gesagt, er möchte mal eine durchgeschwitzten Handschuhe haben. Denke ich mir immer, was willst du damit? Die arme Bude, wo du die reinlegst. Ist ja einfach so. Aber jeder, der mal Football gespielt hat und weiß, wenn du mal einen Handschuh eine halbe Saison getragen hast, ja, viel Spaß damit. Das ist eine große Ehre. Und ich glaube, besonders wenn du dann zu diesem Thema stehst offen, kannst du viel erreichen. Das kann jedes Thema sein. Also das ist, finde ich, wichtig.
Ja, man gibt ja dadurch auch ungemein halt eben auch wieder was zurück. Ne? Das ist so, man bekommt viel Aufmerksamkeit und man kann aber eben auch die Reichweite dann für sinnvolle Dinge nutzen und nie nur für irgendwelche Werbeprojekte auf Social Media. Das ist halt auch sehr vorteilhaft.
Das sehe ich genauso. Und ich glaube auch, wenn du dieses Thema vertrittst, dann kann das ja auch in der nächsten Jahr fruchten und sonstiges was. Also ich finde, da ist die Liga tatsächlich auch noch ausbaufähig. Da kann man ja auch immer was machen. Wir haben ja immer ein Charity-Spiel. Also ich glaube, die Lions machen jedes Jahr ein Pink-Ribbon-Spiel für Brustkrebs. Finde ich super toll. Da habe ich letztes Jahr mein allererstes Jersey gleich ersteigert. Das war da wurde versteigert. Das musste ich mir holen, weil das liegt jetzt bei mir zu Hause. Das wird auch das einzige Jersey sein, was bei mir in der Wohnung stehen wird. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Und man sieht ja auch den Zuspruch. Weil, sind wir mal ehrlich, jeder Mensch kennt in seinem Umfeld Leute, die unter Depressionen leiden. Jeder. Und das, aber es wird immer totgeschwiegen. Anstatt zu sagen, hast du einfach mal Lust, eine Runde spazieren zu gehen? Ich höre dir nur zu. Ich möchte einfach mich mit dir beschäftigen. Ich bin stolz auf dich, wie du das alles meisterst, obwohl es dir vielleicht eben gerade schwer geht. Wundervoll. Also auch ein gutes Gefühl für einen selbst, wenn man mal ehrlich ist.
Das ist richtig. So langsam wird es schwierig, tatsächlich da wieder rauszukommen. Ich merke gerade, also ich glaube, da können wir eine ganze eigene Folge draus machen, weil das auch ein wichtiges und sehr, sehr interessantes Thema ist. Ich würde das, also das klingt jetzt hart, ich will das jetzt hier mal beenden, das Thema, bitte nie falsch verstehen, aber ich habe natürlich hier noch Haufen Fragen an dich und an euer Team, deswegen.
Aber kurz, hast du, du hast gesagt, da gibt es eine Homepage von der Initiative, die könnte ich ja mit in den, unter dem Podcast in den Shownotes mit verlinken.
Genau, das ist die Mental Health Initiative München, abgekürzt MHI, kannst du reinsetzen und würde ich mich sehr freuen, wenn sich die Leute damit auseinandersetzen.
Genau. Ich pack's mal mit runter, guckt euch das gerne mal an, Leute.
Genau, das werden wir tun. Und damit kommen wir nochmal an den Anfang deiner Erzählung oder deiner Vorstellung zurück. Du hast ja gesagt, du hast immer bei den Lions gespielt. Wir haben ja auch so ein paar Eigengewächse, ne? Yasser Nasser, Aaron Wahl, die auch eben außerhalb von Dresden nur zum Gegner gereist sind und nie zu einem anderen Team. Was ist so dein Grund, warum es für dich eigentlich nie eine Frage war, woanders hinzugehen?
Erstens muss ich ja sagen, ich hatte das Glück, dass ich in sehr, sehr erfolgreichen Jahren bei den Lions war. Also 2007 gleich deutscher Meister geworden. Hab kaum Spielzeit bekommen, um ehrlich zu sein, weil das Team war super stark. 2008 deutscher Meister. Ich musste mich selber beweisen. Und Football ist für mich irgendwie die Sportart, an der ich hängen geblieben bin, weil es immer die krasseste Herausforderung war für mich. Mich da durchzusetzen, durchzukämpfen und das mit den Teamkollegen gemeinsam. Und das wurde für mich fast, wenn man so sagen kann, zu einer Droge, die ich sehr, sehr ernst genommen habe und was mir einfach super viel Spaß gemacht hat. Also diese Sportart mit dem Zusammenhalt hat mich motiviert und gepusht. Und ich finde Lions Football und die Historie von den Lions super faszinierend und wirklich ganz, ganz stark, was wir erreicht haben. Wurde ja auch oft geredet, Bayern München des Footballs früher. Wir hatten ja wirklich, ich glaube, weit über 10 deutsche Meistertitel. Ich weiß jetzt nicht ganz genau die Zahl. Und ja, fantastisch, was wir auch erlebt haben. Und dazu muss ich sagen, ich hatte mit Bastian Kübke, der auch die Nationalmannschaft gecoacht hatte, ein super Mentor, der sogar in meinen Sommerferien dann noch, wenn ich irgendwie Urlaub hatte oder so, mit mir freiwillig trainiert hat und wirklich gesagt hat, ich glaube an dich, Junge, du hast richtig Talent und ich pushe dich. Ich hatte super viele Trainer, die mich in meiner Freizeit oder sogar dann extra in die Jugend gekommen sind, um mich zu entwickeln für die erste Herren. Das war so ein Gefühl und du wolltest dir ja noch nicht enttäuschen. Und dann ist man als Team immer mehr zusammengewachsen und ja, es ist meine Familie. Ich verbringe meine, also ich glaube, es gibt keinen Menschen, mit dem ich mehr Zeit verbringe, außer jetzt vielleicht auf der Arbeit momentan, als mit meinen Lions-Kollegen. Das ist was ganz, ganz Besonderes.
Das ist krass auf jeden Fall.
Und ja, also es gab ja jetzt schon, was haben wir, 32 Spiele Lions gegen Dresden. Das ging 17 Mal für euch aus, 13 Siege für Dresden und dann haben wir auch 2 Unentschieden irgendwie hingekriegt. Mhm. Welches Spiel, ich habe da eine Vermutung, oder welches Erlebnis in den Spielen gegen Dresden ist dir am ganz besonders in Erinnerung geblieben?
Okay, also das Beispiel kennt, glaube ich, jeder, der Fumble von Trevor Deed im German Bowl. Kurz vor Ende, hätte er den Ball nicht verloren, hätte er wahrscheinlich das Field Goal gekickt und gewonnen. Christian Petersen, auch einer meiner Mentoren, hat da mit dem Kopf gezielt den Ball rausgeschlagen. Nelson Mogwena, ein sehr guter Freund, ganz, ganz toller Junge, hat den Ball gesichert und damit das Spiel entschieden. Also das wird man nie vergessen bei diesem regnerischen und wirklich chaotischen Wetter in Berlin.
Ja, war schön bis hierher. Mach's gut. Danke, dass du da warst. Ich bin da mal raus. Immer wieder diese alten Wunden.
Ich glaube, das ist immer das. Aber ich muss auch sagen, ich bin dankbar für jedes Duell, was ich gegen Jan Hilgenfeld hatte. Ich habe da auch oft verloren. Ich habe da auch oft gewonnen in meiner Jugend. Er hat mich besser gemacht. Er hat mich zu dem Spieler gemacht, der ich dann irgendwann wurde. Oder auch noch ein Radko Zoller,
ja,
vor dem ich den absoluten Respekt hatte und mit dem ich mir verrückte Duelle geliefert habe. Ich habe mir wirklich sehr, sehr verrückte Duelle geliefert und es hat mir geholfen, wirklich ein besserer Spieler zu werden, weil ich habe ja auch immer diese Herausforderung gesucht und ich sag's ehrlich, jedes Spiel gegen Dresden war besonders, weil da war dieses Konkurrenzdenken hochtausend. Also ich glaube, das ist ja das Derby schlechthin, Lions gegen Dresden, wenn man mal ehrlich ist.
Das ist
also die ganzen Jahre.
Einfach wir und ihr immer so auf einer Augenhöhe in der GFL und das einfach die Jahre über. Manche Teams sind da einfach leider nicht zu erlangen in der GFL gewesen. Aber man hat ja, seitdem Dresden in der GFL ist, eigentlich jedes Jahr gegeneinander gespielt. Und man sieht ja nur das, was wir jetzt hier seit 2007 aus den Stats rausziehen können. Die Jahre davor sieht man ja leider so nie. Aber ja, das ist immer Derby-Feeling und da freuen sich auch auf jeden Fall unsere Fans, die sicherlich wieder zahlreich mit nach diesmal Salzgitter reisen werden am Sonntag.
Ja, das ist eine krasse Geschichte. Also ich meine jetzt auch das erste Spiel Lions gegen Dresden. Ich habe es leider nur von der Couch gesehen. Ich hatte auch so, wir hatten im Team wirklich so einen Virusausbruch und mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung ganz, ganz viele Sportler. Und solange sie nicht die Herzmuskeluntersuchung hatten, durften sie nicht spielen. Hat echt viele Spieler von einem Tag auf den anderen wirklich dahingerafft. Aber selbst das, also ich habe mitgefiebert, die Stimmung bei euch, super. Eure Fans sind super. Und dann kommen auch noch die Braunschweiger Fans, die auch eine gewisse Kultur mit sich bringen und wirklich, ja, ich habe den größten Respekt vor diesen Leuten, die wirklich die krassesten Fahrten auf sich nehmen und dann da auch noch Stimmung machen. Wow, also wirklich. Also da sind ja Dresden und Braunschweig ein Prime-Exempel für in der Liga.
Das Schöne ist ja auch, dass man beim Football als Fans einfach so gemischt sitzen kann. Ne? Man braucht keine Pufferzone, man braucht keine Absperrbänder zwischendrin oder was auch immer. Da sitzt man nebeneinander, neben einem Braunschweig-Fan sitzt ein Dresdner-Fan. Man ist jetzt nicht unbedingt der beste Freund während des Spiels, aber man kann locker davor und danach noch ein Bier trinken.
Selbst das gibt es nur von den eingefleischten Fans, die auch immer auswärts fahren, ob jetzt Dresden oder von den anderen Vereinen, die treffen sich dann eben bei einem Spiel, je nachdem, bei wem es gerade ist, und unterhalten sich und kennen sich dann auch schon seit Jahren. Ne? Das ist halt
Tailgating und so ein Spaß.
Ja, ja, genau. Das ist auch so eine Family. Auch die Football-Fans sind eine Family irgendwo.
Das ist ganz, ganz extrem. Und ich glaube, auch dieser Zusammenhalt ist da sehr, sehr extrem. Also das ist geht wirklich in eine super schöne Richtung. Also ich habe, als ich das Spiel gesehen habe vom iPad, musste ich fast weinen, wie viele Leute da waren. Also muss ich jetzt ehrlich sagen, ich hätte super, super gerne vor den fast 20.000 waren es, oder waren es sogar?
Nee, 12.
12 oder 12.000 Leuten. Aber trotzdem eine Hammerstimmung. Wundervoll. Also da schlägt jedem Footballspieler das Herz aber richtig in Deutschland.
Ja, das stimmt. Ich hatte jetzt auch, wir hatten jetzt letztes Wochenende gegen Hildesheim gespielt und da stand ich auf der Tribüne Und direkt neben mir war so der kleine Hildesheim-Block, keine Ahnung, so 20, 30 Leute, vielleicht auch mehr, ist jetzt schwer zu schätzen, aber die hatten dann mal einen Wahnsinns Rushing-Touchdown gemacht und dann haben die sich halt gefreut, alle ringsrum so, und dann kam man aber bloß so von manchen Leuten so ein anerkennendes Nicken zu den Hildesheimern rüber, so, das, ja, das macht einfach Spaß.
Ich habe das Spiel auch gesehen und man muss ja wirklich sagen, ich finde auch Football, also besonders die Footballspiele in Deutschland sind ein absolutes Familienevent. Ja, ja. Also ich finde das so toll, wie friedlich das ist, wie der Sportgeist weitergegeben wird. Und deswegen hatte ich auch gesagt, das spreche ich jetzt mal kurz an, auch diese Spendensachen. Also ich habe da dieses Jahr auch bei uns eine Schule inkorporiert. Also das ist, weil es super toll ist, weil es super viel vermittelt. Und wir müssen ja auch gucken, da kommen ja auch viele Kulturen zusammen. Du hast viele Importspieler etc., welche mit einem anderen Background. Und das ist einfach super schön. Das ist Sport für jedermann.
Das ist sehr gut gesagt, genau. Wenn wir nochmal auf eure Saison so gucken, hat es ja gerade schon angesprochen, das Hinspiel hast du von zu Hause aus sehen müssen, weil eben ja, wie gesagt, Haufen Spieler angeschlagen war. Was genau war da los? Kannst du uns da mehr dazu sagen? Weil, sagen wir mal, ihr hattet ja mehr oder minder, so würde ich sagen, euren schlechtesten Saisonstart ever mit diesen 3 Niederlagen zum Auftakt.
Ja, ja. Also gegen Kiel am Anfang, so wie ihr es vielleicht auch kennt, in der GFL ist es nun mal so, du startest jedes Jahr von 9. Also es ist wirklich so, als ob es gewürfelt wird. Also selbst ihr habt ja auch aufgezählt, wie viele Homegrown-Spieler ihr noch habt. Ja. Selbst das ist wird irgendwie immer zum Teil weniger leider, obwohl Football so ein schöner Sport ist. Und du sammelst Spieler zusammen und die müssen sich auch erst finden. Und da hatten wir gegen Kiel, bin ich ehrlich, einen schlechten Start. Wir haben noch nicht das abgerufen, was wir konnten. Auch so Thema Toughness hat mir nicht so gefallen, um ehrlich zu sein. Aber das ist ja das Schöne, du siehst ja die Entwicklung über die Saison. Und wenn du an die Spieler glaubst und an deine Teamkollegen und nicht die fertig machst, sondern gemeinsam pusht, dann kannst du ganz, ganz viel erreichen. Und selbst mit den ausgefallenen Spielern, wir haben uns mit einem Backup-Quarterback dann zwischendurch gegen euch gut behauptet, würde ich mal sagen.
Ja.
Und sind zusammengewachsen. Und ich bin auch immer stolz. Ich bin tatsächlich auch stolz, wenn ich mal auf der Bank sitze und ich sehe den jungen Spieler, der jetzt schon 2, 3 Jahre in Braunschweig spielt, wie er sich entwickelt. Und das macht den Sport auch ganz, ganz besonders, so die Entwicklung von vielen Leuten, besonders wenn sie lange im Team bleiben, freue ich mich immer sehr, mitzuerleben.
Auf jeden Fall. Das habt ihr ja damals in eurer, ich sag mal, Hochphase, wo ihr der FC Bayern das der GFL genannt wurdet, das war ja, das habt ihr ja halt auch geschafft, eben auch mal Imports länger als eine Saison zu halten. Ne? Und ja. Dass eben das Teamgefüge nie jede Saison von irgendwie den Skill Positions oder sowas wieder neu umgewürfelt wird. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen Erfolgsrezept damals bei euch gewesen.
Natürlich. Also je mehr du zusammenarbeitest, du kennst dich ja blind.
Ja.
Also wenn du zum Beispiel lange mit einem Safety zusammenarbeitest, dann ist die Kommunikation, dann kannst du auch mal, sag ich jetzt mal, ein bisschen mehr improvisieren. Wenn du irgendwas denkst, jetzt kommt ein Flat Play in die Flatzone, dann sage ich, ey, ich jump das unten, hast du mich drüber? Also fantastisch. Ich habe ein ganz, ganz gutes Beispiel. 2019, als ich mein Comeback gerade gefeiert habe, mein allererstes Spiel, hat sich Tizzy Robinson verletzt. Ich bin gleich in die Bresche gesprungen und habe wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel abgeliefert. Und jeder kennt, glaube ich, auch Grenadi Adams, den Running Back, der damals in Potsdam eine super Saison gespielt hat. Wir haben uns gegenseitig so weggeschossen. Ich habe, glaube ich, 3 Plays nur Sterne gesehen. Gott sei Dank kam kein Pass über meine Seite. Und mein Safety hat sofort gesehen, dass meine Beine zittern und dass ich eigentlich nicht weiß, was ich mache. Und er hat einfach gesagt so, ey Ben, ich hab dich, geh einfach nur tief. Und ich habe einfach nur genickt, okay, schon mal, mach ich. Also, das Football ist super taktisch. Und es ist auch super, wenn man seinen Mitspieler kennt. Weil es ist ja wirklich, wenn du weißt, okay, er hat seine Flaws, er weiß nicht, vielleicht das liegt ihm nicht so, dann kannst du helfen. Hm. Also und es gibt ja so, ja, ne. Es gibt so viele Variationen halt.
Ja, es sind ja, es ist ja schon, die Spieler sind natürlich wichtig, ne, dass man sich gut aufeinander einstellen kann auf dem Feld, aber es ist ja auch euer Trainerteam, vor allen Dingen der Headcoach ist ja seit gefühlt auch immer da, Troy Tomlin. Jetzt war es ja nach dem bisschen miserablen Saisonstart, muss man ja sagen, wenn man da wieder auf Social Media unterwegs war, da gab es ja so Experten, ja, entweder man ist dann mal wieder Bundesfußballtrainer oder man ist ja dann sofort wieder Headcoach und jeder weiß es besser. Hat man ja dann auch immer wieder mal so Kommentare gelesen, dass für Troy Tomlin halt die Zeit abgelaufen wäre in Braunschweig. Kommt sowas im Team an oder ist denn das Sachen, wo ihr sagt, das interessiert uns gar nicht, was da abgeht?
Also zunächst einmal müssen wir dazu sagen, jeder weiß, der Headcoach, das, was er sagt, ist Gesetz. Ist einfach so. Und ich glaube, jeder Spieler kennt auch die Situation, wo er eine schlechte Saison hatte. Weiß Gott, ich hatte auch viele Fehler gemacht schon. Also viele Touchdowns auch schon kassiert bei Weitem. Und das ist manchmal so. Aber wir haben aneinander geglaubt und wir wussten eigentlich, wo wir stehen können. Und wir haben ja jetzt mit diesem, ich glaube, 5-Games-Win-Streak das auch gezeigt, dass wir anders können. Absolut. Und die Entwicklung ist ja wundervoll. Also es kann ja nicht immer, also ich sag jetzt auch mal, gegen Dresden hätte vielleicht auch anders ausgehen können oder das erste Spiel gegen Kiel hätte anders ausgehen können. Das wissen wir ja selber. Du machst einen Fumble bei dieser Sportart oder du machst einen Kickoff-Return-Touchdown und sofort hat sich das Rad gewendet. Ja. Allein schon dieses Momentum. Und vor allem dieses Jahr auch mit der Regeländerung, mit der laufenden Zeit, das ist auch schon wieder was Neues, woran du dich gewöhnen musst. Das ist krass, wie schnell das Spiel geworden ist. Weil jetzt musst du wirklich aufpassen, ob einer 2 Scores ahead ist, weil dann kommst du vielleicht nicht mehr hinterher, wenn er das schlau spielt. Und Football entwickelt sich ja auch ständig. Also Körperstaturen etc., Techniken. Ich habe mir jetzt auch das Spiel angeguckt, Dresden gegen Hildesheim. Hildesheim hat ein verrücktes Playbook, spielen super viele unterschiedliche Spielzüge im Angriff, variieren stark. Das ist eine Herausforderung. Ja. Und jeder kennt es ja auch am Anfang, besonders der Angriff braucht manchmal ein bisschen länger, um sich zu entwickeln, als die Verteidigung. So bei ersten 2 Spiele, da kommen die Pässe vom Quarterback noch nicht so gut an. Mhm. Also das ist meine Erfahrung aus den vielen Jahren Football.
Also solche Eindrücke von außen, die ignoriert man dann einfach sozusagen.
Natürlich, weil natürlich, man möchte es, man hat ein großes Ziel gemeinsam, das hat auch der Trainer. Jeder möchte gerne in den German Bowl, sind wir ehrlich. Und am liebsten will jeder die Trophäe hochhalten. Ich sammle gerne auch noch meinen 11. Ring, bin ich auch ehrlich. Ich weiß zwar noch nicht, an welchem Finger er soll, doppelt, aber ist so. Und da ist Football halt speziell. Also ich finde, dass diese Entwicklung, wie manche Teams auch wieder von unten nach oben kommen und jetzt auch anders, du reist in den Süden, dieser Fahrtstress auch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da manche Teams sind 9 oder 10 Stunden im Bus. Natürlich fällt es dir dann schwerer, wieder wach zu werden. Da bin ich auch ehrlich. Und auch die Besonderheit, wenn du beim anderen Team zu Hause spielst, wie zum Beispiel in Dresden mit der Kulisse. Das ist auch schon für viele junge Spieler zum Beispiel, kann das ein sehr, sehr mentaler Faktor sein.
Ja. Und was denkst du, wo dann, also ich meine, eigentlich gibt es ja relativ logische Gründe, warum die Saison so gestartet ist, wie sie gestartet ist. Ich meine, ihr hattet diese Krankheitswelle. Ich glaube, selbst allein im Spiel gegen uns habt ihr 4 verschiedene Quarterbacks eingesetzt oder 3 verschiedene. Ich glaube, ja, dann waren es 3. Wo kam der Turning Point? Ich meine, ihr habt dann natürlich klar gegen Kirchdorf gewonnen. Wenn man sich die Tabelle anguckt, sollte man das auch. Saarland ist dann vielleicht die ganz so klar. Was denkst du, wo war dann der Knackpunkt? Das ist wieder in die Erfolgsspur. Du hast ja schon gesagt, 5 Spiele Winstreak.
Also erstmal ist jetzt zu sagen zu diesem Virus-Sache. Wir haben am Spieltag gegen Potsdam erfahren, gegen Paderborn, Entschuldigung, das 2. Spiel, am Spieltag, dass unser Quarterback ins Krankenhaus muss, unser Import-Quarterback, dass man nicht weiß, was er hat. Ihm geht's ganz, ganz schlecht. Und er musste ein 20- oder 21-jähriger Leon Diermeier, der noch nie auf dem Feld stand, auf einmal Quarterback spielen. Also in der Situation hätte ich auch nicht gesteckt. Und dafür haben wir ein super sauberes Spiel abgeliefert. Das alleine ist schon, war für mich fast ein Sieg, um ehrlich zu sein. Weil besonders wir wissen ja, wie wichtig die Quarterback-Position sein kann. Deswegen kam dann ja auch die Entwicklung, okay, wir müssen gucken, wir brauchen noch einen anderen Quarterback. Wir haben uns auch noch auf anderen Positionen verstärkt. Spieler, die dann gut reingewachsen sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel unseren neuen Running Back uns angucken, den britischen, der wirklich super spielt, Tyrell, der sehr, hat auch die Atmosphäre im Team geändert. Du merkst ja auch manchmal, wenn es auf einmal gut läuft, dann kann dir das einen guten Push geben. Also du sollst nicht arrogant werden, weil jedes Spiel kann knapp werden und jedes Spiel ist eine Herausforderung, finde ich, im Football. Weil ich habe ein gutes Beispiel letztes Jahr gegen Dresden. Euer Wide Receiver, euer Import Wide Receiver, der war wirklich verdammt gut. Ich habe ihn das ganze Spiel bei 70 Yards gehalten. Ich glaube, der hatte sonst 180 Yards im Durchschnitt.
Ja, kann sein, ja.
Ich habe, glaube ich, hatte die beste Statistik gegen ihn. Dann kommt mein Coach an und sagt so, Junge, du hast den, geh mal Man Press, nimm den. Und ich sage schon gesagt so, ich weiß nicht, ich bin ganz schön alt, der ist echt schnell. Muss ich ehrlich sagen, der ist echt schnell, der hat mir vorher einmal beinahe das Knie zerbrochen, gefühlt wieder. Und dann stehe ich ihm ins Gesicht und war weg. Hatte den 30 Yards Touchdown. Der war einfach mir weg, ich habe mich umgedreht und wow, muss ich sagen, kam auch Coach hin und meinte so, Benny, was war da los? Ich habe gesagt, der ist losgelaufen und war weg. Ganz ehrlich, also war... Das ist halt so und das kann ganz, ganz schnell ein Spiel ändern. Das ist, Football ist so schnell, ihr habt es gegen Hildesheim gesehen, der lange Lauf hat den Moment geändert. Ja. Oder du hast auf einmal wirklich einen Kickoff-Return-Touchdown. Oder wie wir es jetzt gegen die Rebels hatten, zwei Muff-Punt-Returns. Einen hat unsere Defense gescored, den anderen, danach hat dann Berlin gescored. Das gibt dir aber auf einmal richtig Energie. Wenn du an der 20-Yard-Linie des Gegners schon an die Tür klopfst und auf einmal das Momentum änderst.
Das ist korrekt. Vor allen Dingen, ihr habt dich ja dann auf Quarterback noch mit Donovan Isom gegen uns verstärkt. Kennt man ja nur aus der GFL, aus Rebels-Zeiten noch. Er ist halt ein Schrank von Mann. Das haben wir ja am ersten Play gegen uns gesehen. Wie er einfach immer gelaufen und irgendwann stand aber er, glaube ich, nicht selber, sondern euer Running Back oder Wide Receiver dann in der Endzone.
Luke stand zum Teil drin.
Genau. Ja. Das war schon krass anzusehen, weil den kriegst du halt auch einfach nie runter. Aber eben mit eurem Running Back, den du gerade erwähntest, Tyrell Beauville, schöner Name wieder, der ist halt krass. Das muss man ja ehrlich sagen. 4 Spiele hat er bisher gemacht, keins unter 100 Yard, 7 Touchdowns zu Fuß und einen durch die Luft auch noch gefangen. Also das wird auf jeden Fall eine Hausnummer für unsere Defense-Line, euch da im Run-Game zu limitieren, weil Donovan Isom muss ja den Gegner am Ende nie mit dem Arm schlagen mit so einem Running Back.
Ja, also du siehst auf einmal, und das weiß ja jedes Team, wenn du auf dem Boden den Ball bewegen kannst, dann ist auch wieder mehr Freiraum zum Werfen.
Ja.
Weil du musst dich ja darauf einstellen. Das ist ja das Besondere. Es gibt so viel, das Spiel ist so vielfältig. Und du hast dann ja auch noch mit unserem Quarterback, mit Donovan Isom, halt, wie du schon gesagt hast, einen Panzer, der dann manchmal läuft. Dann täuscht halt mal den Running Back an und er geht selber. Ich glaube, unter 1 Yard beim Quarterback-Sneak kannst du den Typen nicht stoppen, weil der muss nur nach vorne fallen, so riesig wie er ist.
Ja.
Also ich finde es schon lustig, wenn ich im Training neben ihm stehe, da passe ich zweimal rein. Gefühl.
Ich habe ihn im Hinspiel beim Abklatschen war ich unten auf dem Feld und wirklich, es ist krass. Er ist groß, er ist breit. Ich bin nur auch ein bisschen kurz geraten, aber ja, ich hatte schweren Respekt, als er an mir vorbeilief.
Ist auch besonders. Er hat Donovan hat ja schon, also hat 6 Passing-Touchdowns dieses Jahr und 4 hat er halt auch selber laufen.
Ja. Und mit Lamar, der vorher unser Quarterback war, hast du jetzt wieder einen guten Wide Receiver. Der war ja vorher auch eigentlich nur Wide Receiver.
Mhm.
Und jetzt können wir Luke und ihn mal austauschen. Wir haben wieder mehr Variation, weil jeder weiß das auch als, ich weiß es persönlich, auch wie das ist. Wenn du gegen 2 Imports, du musst immer anders spielen, du musst dich irgendwie anpassen. Und Lamar ist zum Beispiel, muss ich sagen, wirklich schnell. Da muss ich mir nochmal 2 Meter mehr Platz geben. Und das macht das Spiel schon wieder ganz, ganz anders. Und auch zum Teil erfolgreicher. Natürlich.
Man macht sich einfach unausrechenbarer für die Gegner. Wenn man könnte ja auch eben Lamar dann doch mal wieder als Quarterback hinstellen. Wir haben es jetzt gegen Hildesheim gesehen. Auf einmal standen die dort mit 4 potenziellen Passempfängern hinter der O-Line. Da musst du auch erstmal gucken, wer am Ende den Ball kriegt. Wird es ein Pass, wird es ein Lauf? Das macht es halt einfach variabler.
Und auch spannender. Also auch für die Fans zum Teil. Also Football in den letzten Jahren, wenn man es auch sich die NFL anguckt, hat sich drastisch verändert.
Also und ein Prunkstück bei euch ist auf jeden Fall auch die Defense. Also wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ein Spieler von uns zu Gast gehabt und er meinte ja, die Braunschweig-Defense spielt hart, die sind unangenehm zu spielen. Und wie man sieht, ihr habt auch dieses Jahr den gegnerischen Quarterback auch schon 19 Mal gesackt. Und allen voran, O.J. Thompson bei euch, der hat 7 Sacks alleine schon, 3 Fumbles schon geforst, 8,5 Tackle for Loss, also Wahnsinnszahlen.
Ja, also OJ ist ein krasser Individualspieler, ist ein super Talent, muss man wirklich sagen. Also, und das weiß man ja auch als Edge Rusher, so wie er ist, kannst du auf einmal das Spiel komplett auch ändern. Also auf einmal wird es vom 2. und 2, auf einmal sind es 3. und 12, wenn du den Quarterback gut erwischt. Und das macht es natürlich gut. Und das muss ich auch sagen, das hatten wir am Anfang der Saison nicht so. Hatten wir viel, viel mehr Miss-Tackles und so. Wir mussten uns auch dran gewöhnen. Und das kann ich persönlich auch sagen. Football, also der Lionstolz war immer, dass wir eine extrem gute und starke Defense hatten, die auch versucht hat zu dominieren. Das Pile wird nicht gepusht von dem gegnerischen Running Back. Wir pushen zurück. Also selbst wenn der Running Back 2 Meter läuft, danach ist Stopp nach dem ersten Kontakt. Und da sind wir langsam wieder in der Entwicklung hin. Also diese Toughness zu bekommen, weil dann überlegt sich ein gegnerisches Team. Bei Berlin war es zum Beispiel so, einige Spieler haben auch schon so am Ende, wurde mir gesagt, so, oh, macht nicht so viel Spaß. Also das, ich habe jetzt im 4. Viertel schon keine Lust mehr so richtig. Ich krieg heute gut auf den Sack. So. Ja. Das macht wieder viel aus, mental halt.
Also ihr könnt euch auch gerne so weiterentwickeln, aber lasst euch noch ein Spiel Zeit, okay? Entwickelt euch nächstes Spiel dann gerne weiter. Kein Problem.
Aber dasselbe kenne ich auch von euch. Also ihr hattet auch immer eine starke Defense. Ich meine, ich kenne auch mit AJ Wendland die Zeiten. Da wäre ich auch nicht gerne im Angriff durch die Mitte gelaufen. Von dem Hühner eine Schelle bekommen.
Also dieses Jahr ist es auch definitiv unsere Defense. Ne? Momentan haben wir die beste Defense der Liga. Die macht auch sicherlich gegen euch wieder gut Front, hoffen wir zumindest. Aber auch mit neben dir ein Kollege als Defense Back, G. Stanley, ist jetzt vor kurzem noch dazu zum Team gestoßen. Und auch er hat mit 4 Spielen schon 2 Quarterback-Sacks auf der Haben-Seite und 4 Tackle for Loss. Also ja, das ist auch ein Mann, der weiter hinten dann unterwegs sein wird, wo man aufpassen muss, dass man ihm dann ein passendes Gegenstück in der Offense hinstellt, der mit ihm arbeiten kann.
Also muss ich sagen, zu G, charakterlich super netter Typ. Das ist ja auch immer wichtig, also dass Imports reinkommen und die sich gut mit dem Team auseinandersetzen und beschäftigen. Hat man auch immer mal über die Jahre ein Negativbeispiel bestimmt. Und was ich an diesem Jungen sagen muss, und das sage ich nach jedem Spiel, ich habe noch nie so einen Sideline-to-Sideline-Player gespielt. Der ist wirklich überall. Wenn man sich das mal anguckt, auch Video anguckt, der ist bei jedem Tackle entweder involviert oder er macht ihn. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Tackles er jetzt schon hat. Und ich habe vor Leuten, die so einen Motor haben, sagt man ja im Sport oft, den größten Respekt. Also von Anfang bis Ende, den Typen siehst du nicht joggen. Der sprintet sich also die Lunge da raus. Da denke ich wirklich manchmal, wie machst du das? Weil das hat der 25-jährige Benny auf jeden Fall auch nicht gemacht, der 12-jährige Junge war so. Also wirklich sehr, sehr viel Respekt vor dem Jungen und bin sehr, sehr froh, den auf meiner Seite zu haben.
Das glaube ich gerne, ja.
Und auch in der Mitte, wir sagen immer Quarterback der Defense, Linebacker, Maximilian Wessel, der ist, der war in der ELF gewesen letzte Saison, oder? Habe ich das richtig auf dem Schirm?
Der war letztes Jahr bei uns, schon davor war er bei Hamburg.
Ah, okay, genau.
Ja, genau, letztes Jahr.
Ja, der macht bis jetzt auch einen guten Eindruck, schon eine Interception gefangen, auch der dirigiert dort, glaube ich, auch ganz gut rum.
Maxi ist ein super smarter Spieler. Also was viele über Maxi nicht wissen, ist, der Junge ist ultra smart. Also Doktor der Mathematik hat er am Ende selber beendet, weil er keine Lust mehr drauf hatte. Ich habe noch nie so einen als smarten Spieler erlebt. Ich war selber sein Trainer in der Jugend, zwischenzeitlich, und hatte auch immer einen Motor. Und dass der Junge wieder nach Hause kam, nach Braunschweig, hat er lange in Lübeck auch gespielt, weil er da gearbeitet und hat an der Universität, hat mir persönlich auch sehr, sehr viel bedeutet. Und er ist mir auch eine große Hilfe, weil wenn du dich mit dem Jungen austauschst, besonders so welche Spieler, die ein gewisses Football-Know-how haben, helfen ja den jungen Spielern enorm. Und er ist ein ganz, ganz ruhiger Geist. Es hilft auch. Also wirklich wahnsinnig. Und von Maxi ziehe ich auch immer meinen Hut. Also muss man sich auch nochmal reinziehen. Der spielt auch noch zusätzlich hier Special Team. Und der Junge ist auch schon 30. Also das ist das Laufpensum so ist ordentlich und habe ich nur den größten Respekt vor.
Das kann man wohl so sagen. Ihr habt auf jeden Fall irgendwas gut im Wasser, dass ihr so viel Kondition mitbringt.
Ja, Ja, das Training halt, was man nebenbei noch macht.
So, und ja, diese jetzt das kommende Spiel bei euch, das war ja eigentlich für den 10.8. gedacht. Das wurde jetzt nur auf den 11.8. Verschoben, auf den Sonntag, 16 Uhr ist der Kickoff. Und im Stadion Salzgittersee ist es diesmal.
Das ist korrekt.
Ihr wurdet von der Eintracht verscheucht, oder?
Genau, also wir wurden verbannt, kurzfristig. Wie soll man sagen? Aber selbst im Stadion Salzgittersee hatte ich schon Spiele Europapokal. Habe ich meinen ersten Punt-Block gehabt und den gleich zum Touchdown getragen damals. Nice. Also ich freue mich drauf. Ja, also wir haben das Glück, dass wir ein Ausweichstadion haben für die Fans, dass man das nicht, man hat ja überlegt, ob man es bis Ende September rauszögert und dann schiebt, also bis Anfang September, Entschuldigung, kurz vor den Playoffs, also weniger Pause den Spielern gönnt, um sich auf die Playoffs zu bereiten. Deswegen finde ich es gut, dass wir diese Alternativlösung gefunden haben. Ich weiß, dass unsere Fans auf jeden Fall reisen werden und ich glaube, die paar Kilometer wird den Dresdnern auch nicht die Suppe versalzen, da hinzukommen. Es ist Football. Wir wollen alle spielen und ich glaube, es wird so oder so schön.
Allerdings. Und betrifft das jetzt nur das Spiel gegen uns oder kommt da noch mehr Termine bei euch durcheinander? Weißt du das?
Nein, tatsächlich ist das nur gegen euch. Ja, okay. Also aktuell, wie es ist. Man muss sich ja immer überlegen, dass Fußball eine wesentlich größere Sportart ist. Ja, klar. Und wo auch noch mehr
Stadion, ne?
Genau, viel mehr Geld hintersteckt. Und dass das in Braunschweig ist Fußball schon ein bisschen Religion, muss ich jetzt dazu auch sagen. Eintracht ist sehr, sehr heilig. Und wenn da nun mal ein Wechsel passiert oder sowas und es nicht anders geht, dann müssen wir halt uns auch mal hinten anstellen. Ja, aber das also, ist halt
die,
so.
Die Ligaleitung der zweiten Bundesliga, die den Spielplan macht, dass die da jetzt nie unbedingt auf eine GFL-Mannschaft gucken, das ist schon logisch auch irgendwo. Aber ich finde es gut, dass es dann nie nach hinten verlegt wurde, weil wir haben unser Spielplan diese Saison ist so, dass wir in der ersten Saisonhälfte immer nur alle zwei Wochen gespielt haben und jetzt bis zum Playoff jede Woche Spiel haben. Ja, also das wären dann halt 8 in Folge ohne Pause. Und dann kurz darauf gleich Playoffs, da ist es gut, dass das so gekommen ist eigentlich.
Ja, und finde ich halt auch gut. Man weiß ja immer, dass man so meistens vor den Playoffs eine Bye-Week hat, um nochmal das Team zu pushen, um sich auch darauf vorzubereiten und vielleicht auch nochmal dem Körper ein bisschen Ruhe zu gönnen. Weil wir haben ja auch schon festgestellt, dass wir halt die meisten Spieler noch einen normalen Job haben. Und so eine Saison zehrt ja auch schon an den Körper. Also ich bin da auch wahnsinnig froh, wie ich das irgendwie durchhalte. Weil jeder, der mal Football gespielt hat, weiß, wie es einem am nächsten Tag geht. Und jeder, der Football gespielt hat mit ungefähr 30 oder über 30, weiß, wie es einem geht am nächsten Tag.
Das kann man gut nachvollziehen, ja. Also diese Woche, die danach der Regular Season ist ja auch, glaube ich, im Spielplan bewusst dafür gedacht, falls Spiele verschoben werden müssen, dass die eventuell dort reingepackt werden. Ich persönlich hätte es bevorzugt, weil ich wäre gerne mal nach Braunschweig gefahren am kommenden Sonntag kann ich leider nie mit nach Braunschweig fahren, nice, weil das mit der Rückfahrzeit zu sehr mit meinen Arbeitszeiten am Montag kollidieren würde. Das ist schwierig. Deswegen, naja, nächstes Jahr werden wir uns ja hoffentlich auch nochmal wieder in Braunschweig sehen. Das wäre schön.
Ja, genau. Und was denkst du, seht ihr euch dieses Jahr, was sind denn eure Ziele? Seht ihr euch im German Bowl oder?
Im GFL.
Guckt ihr schon überhaupt schon so weit?
Ja, GFL. Das ist natürlich immer das Ziel. Und man muss ja auch ehrlich sagen, das ist auch unser Ziel. Und das ist auch ein Ziel, was man immer klar vor den Augen haben muss. Weil wenn man sagt so, ey, es reicht die Playoffs oder so, nee, dann gibst du nicht alles. Also du musst schon die Ziele auch hochstecken, weil wenn man sich Ziele setzt, dann sollten die auch einen noch zusätzlich motivieren. Natürlich glaube ich, wir haben das Potenzial. Ich glaube immer mein Team. Das ist auch mein Job als Kapitän. Also das sage ich auch jedes Spiel. Ich weiß, dass ich eine super Truppe da habe. Und jeder einzelne Spieler auch auf seine Art sehr, sehr besonders ist. Und ich glaube, ihr seht es genauso. Natürlich ist Potsdam Powerhouse, müssen wir nicht drüber reden, was die bis jetzt für Spiele abliefern. Ist das sehr, sehr harte Konkurrenz. Manchmal muss man vielleicht auch da ein bisschen taktisch rangehen. Okay, wann kann man vielleicht Potsdam im Halbfinale umgehen, sonstiges was. Aber am Ende des Tages spielst du, um zu gewinnen und dein Bestes zu geben. Und ich glaube, das ist bei jedem Team so.
Das ist richtig. Das ist ja ne, für manche Teams, wie du es eben sagst, wenn du vor der Saison sagst, boah, will bloß in die Playoffs kommen, dann spielt man vielleicht eben nie so, wie man sollte. Ich meinen Text vergessen, den ich eigentlich sagen wollte. Ich komme nochmal rein. Genau, auf dem Weg zum GFL-Bowl steht ja nur das Spiel am Sonntag an und da habe ich kleine gute Überleitung. Wir haben mal ein kleines Tippspiel mit unseren Gästen vorbereitet. Wir tippen einfach so ein bisschen plus minus das Endergebnis. Wir tippen aus der Sicht von Dresden. Also ich vermute mal, du wirst wahrscheinlich nicht auf Dresden tippen.
Nur so eine Probe. Das darf ich auch gar nicht. Das darf ich gar nicht. Also ich sage, es wird sehr, sehr eng.
Genau.
Es wird eine Schlacht, also es wird auch eine Defense-Schlacht. Ich glaube, es wird auch kein High-Scoring-Game an sich. Lass mich mal schätzen, ich tippe für uns, weil ich auch an unseren Kicker glaube, Luca, es wird ein 17-14 für uns. Wirklich, also.
Okay,
und ich kann mir sogar wieder einen Defense-Touchdown von einer Seite vorstellen, weil, wie gesagt, eure Defense ist sehr, sehr stark, obwohl ihr ja eben gerade euren Ami-Safety wahrscheinlich der ein Spiel aussetzen muss. Hm. Muss ja. man ja sagen. Ja, das ist
schon gut Filmstudy gemacht, ne?
Ja, wir sagen.
Wobei du hast das Spiel ja gesehen, okay.
Ja, ich sag, ist natürlich auch für uns was Gutes, muss ja. man ja sagen. Also muss man nicht irgendwie hier drumherum machen. Es war schon ein Schlüsselspieler bei euch. Deswegen, ich glaube, es wird wieder ein alte Zeitenspiel. Also jedes Spiel von euch hat mich immer an ein hartes Spiel erinnert und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und aber natürlich mein Herz ist, schlägt für die Löwen und dementsprechend halt 17-14.
Okay, also ein knappes plus 3. Dann mache ich mal als nächstes. Eigentlich hatte ich da gar nicht so groß drüber nachgedacht. Ich dachte, ich nehme einfach das die gleiche Differenz wie im Hinspiel. Das wäre jetzt plus 14 gewesen. Aber jetzt hast du euren Kicker so hervorgehoben. Und natürlich haben wir in Dresden Florian Finke, den Fußballgott. Und deswegen sage ich, dass der nochmal 3 oben drauf packt und muss dann plus 17 machen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen vermessen und frech ist, aber
wir haben den besten Kicker. Ich hätte jetzt auch nichts anderes von euch erwartet, um ehrlich zu sein.
Ja. Also ich muss auch sagen, ihr habt eine stetige Aufwärtsentwicklung und auch gerade Donovan Isom, ich habe mir jetzt nie alles angeguckt, aber ein paar Highlight-Plays und ein paar Zusammenfassungen habe ich mir angeschaut. Er ist besser im Team angekommen, er ist mehr in dem Spielplan involviert. Ja, gerade mit eurem Running Back habt ihr dort eine Komponente geschaffen, die es uns auf jeden Fall schwer machen wird, dort groß davon zu ziehen. Deswegen glaube ich auch nie, dass es ganz so deutlich wird wie das Hinspiel, aber ich glaube, es wird, ja, ich mag krumme Ergebnisse. Ich weiß zwar nie wie, aber es wird ein plus 8.
Ja, alles okay. Machbar. Plus 8. Ich glaube, das ist schon auch eher realistisch, aber ich bin irgendwie noch geflasht, dass wir gegen Hildesheim, gegen die ja, zweitstärkste Offense diese Saison, und die haben auch eine super, glaube ich, statistisch zumindest eine super gute Defense, dass wir gegen die so deutlich gewinnen konnten. Das hat mich selber ein bisschen überrascht. Mhm. Deswegen bin ich da sehr optimistisch. Okay.
Ja.
Super. Dann würde ich sagen, dann haben wir das eigentlich geschafft für heute. Du hast uns auf jeden Fall sehr schön die Fragen beantwortet. 50 Minuten ist geworden. Das ist eine Hausnummer. Aber das ist ja gut, die Leute wollen ja auch unsere Gäste reden hören und nie uns. Von daher danken wir dir recht herzlich, dass du hier warst und wünschen auf jeden Fall noch eine erfolgreiche und gesunde Saison.
Ich bedanke mich natürlich auch bei euch als Gast dazu gewesen zu sein. Ich nehme das absolut nicht als selbstverständlich, es bedeutet mir auch was. Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel am Sonntag. Also wie gesagt, weil Dresden ist für mich auch total, auch sogar emotional, weil es halt immer wirklich tolle Spiele sind, schöner Football ist. Und ich wünsche euch natürlich auch für die Saison alles Gute, auch für euren Podcast. Ich finde das eine super gute Idee, um dem Sport Aufmerksamkeit zu geben. Und ich bedanke mich, dass ich bei euch sein durfte. Danke sehr.
Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Auch von mir nochmal ein großes Dankeschön und danke für die Blumen zum Schluss. Und an euch da draußen, an euren Endgeräten, ihr habt es ja gehört, jetzt geht es nächste Woche weiter. Bevor der Klöckner Game Day nächste Woche ansteht, zu Hause gegen die Paderborn Dolphins, hoffe ich, ihr fahrt zahlreich mit nach Braunschweig. Wenn ihr da noch Bock drauf habt, ist zwar ein bisschen kurzfristig, aber fragt mal bei den Jungs von den Auswärtsfahrten an. Ich habe gehört, die wollen einen großen Bus organisieren. Vielleicht sind noch 1, 2 oder 3 Plätze frei. Und ansonsten, ihr wisst ja, in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Genau, und guckt nochmal in den Mental Health Link unter dem Podcast rein. Also bis dahin, ciao.